Ich traue mich schon mal, euch guten Morgen zu sagen. Es ist schön, euch anzugucken, muss ich mal sagen. Braun gebrannt, viele von euch. Hier sitzt ein ganz besonders braun gebranntes Exemplar. Genau. Und dann auch noch so entspannt, so tiefenentspannt. Zumindest die meisten Gesichter von euch. Das ist schön. Ich hoffe, auch wenn ihr arbeiten müsst, was ja manche trotzdem jetzt gerade bei dieser Hitze müssen, dass ihr trotzdem so ein bisschen von diesem Sommerloch profitiert und alles nicht so stressig ist und manch ein Termin wegfällt, der sonst im Alltag einen irgendwie bedrängt. Ich finde die Zeit im Sommer immer total schön, weil man auch Zeit hat, sich mal intensiver mit etwas zu beschäftigen. Und deswegen finde ich unser Thema, was wir gerade haben, eigentlich ganz schön. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt in den Ferien schon mal im Gottesdienst wart und ob ihr unser Oberthema kennt. Wenn nicht, muss ich beichten, ich habe auch bisher noch keine einzige Predigt davon mitbekommen. Also ich weiß nicht, was meine Vorgänger gepredigt haben. Ich hatte auch keine Zeit dafür, sie mir anzuhören, die Predigten. Es geht aber, wenn mich nicht alles täuscht, um biblische Persönlichkeiten. Stimmt das, Joe? Gut, sonst hätte ich jetzt ein Problem, denn das habe ich vorbereitet. Ich muss euch sagen, also das fiel mir gar nicht leicht, mich zu entscheiden. Also ich finde es richtig spannend, sich so biblische Persönlichkeiten mal so ein bisschen genauer anzugucken und sich mal nicht nur so oberflächlich da reinzulesen, sondern sich mal richtig die Zeit zu nehmen, zu gucken, was ist eigentlich in deren Leben passiert? Was hat Gott da getan? Wie hat derjenige sich entwickelt? Wie hat Gott Geschichte mit ihm geschrieben? Und warum, um alles in der Welt, steht seine Lebensgeschichte in der Bibel? Und ich habe lange hin und her überlegt, welche biblische Persönlichkeit ich nehme. Zwei kamen in die engere Auswahl. Ich habe mich dann für eine entschieden, die ich mir dann im Sommer jetzt in meinem Urlaub nochmal intensiv angeschaut habe. Und zwar geht es heute um den König Hiskia. Hä? Wer ist denn das? Ich weiß noch nicht mal, ob er wirklich Hiskia oder Hiskia ausgesprochen wird. Ich habe mich erstmal für Hiskia entschieden. Ihr müsst das jetzt einfach ertragen, wenn ihr jetzt innerlich eigentlich immer Hiskia denkt. Ja, dann schafft ihr das trotzdem, meiner Predigt zu folgen. König Hiskia war einer der Könige von Juda und er wird tatsächlich insgesamt in drei unterschiedlichen Büchern der Bibel erwähnt. Das gibt nicht viele Persönlichkeiten in der Bibel, denen das geschieht. Und zwar einmal in Könige, in Chronik und auch noch in Jesaja. Das heißt, wenn wir uns das Leben von König Hiskia näher angucken, dann haben wir eigentlich relativ viel, was wir über diesen König lesen können. Tatsächlich ist es so, dass der Verfasser, der das erste und zweite Buch Könige geschrieben hat, dem König Hiskia mit Ausnahme von Salomo mehr Raum gibt in seinen Beschreibungen als jedem anderen König. Also so ganz unwichtig kann sein Leben nicht sein. Und deswegen möchte ich mit euch tatsächlich anschauen, was er uns so zu sagen hat. Ich gebe euch mal ein paar Eckdaten. Es ist gar nicht leicht, in einer kurzen Predigt jetzt irgendwie ein ganzes Leben abzureißen. Deswegen nur ganz kurz. Hiskia war 25 Jahre alt, als er König wurde. Das ist noch ziemlich jung. Deswegen hat er auch nicht gleich alleine regiert, sondern erstmal zusammen mit seinem Vater Aha. Dann hat er teilweise ein paar Jahre alleine regiert und später auch nochmal mit seinem Sohn Manasse. Insgesamt regierte dieser König 29 Jahre als König von Juda. Ich habe mich mal beschäftigt damit, was der Name Hiskia eigentlich heißt. Denn in der Bibel ist es ja ganz oft so, dass der Name schon auch Bedeutung für das Leben dieser Person hat. Hiskia heißt, meine Stärke ist Jahwe. Jahwe hat mich stark gemacht. Das ist ein genialer Name, oder? Also, wenn das schon in meiner Namensidentität steht, dann weiß ich, wer ich in Gott bin, dass er meine Stärke ist. Und so wie das ganz oft in der Bibel ist, drückt sich das auch im Leben dieser Person aus. Hiskia hat ganz viel in seinem Leben getan, wo wir so im groben Überblick seine Lebensberufung auch sehen können, wo er genau das ausdrückt, wo das der Fokus seines Lebens ist. Und ich gebe euch mal zwei Verse, die relativ gut beschreiben, was so seine Grundhaltung war. Das eine lesen wir in 2. Könige 18, Vers 5. Da steht über König Hiskia, er vertraute auf den Herrn, den Gott Israels. Wenn das nicht super ausdrückt, was sein Name bedeutet, weiß ich es auch nicht. Der andere Vers steht ganz nah dabei, ist 2. Könige 18, Vers 3. Da steht, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Moment mal, habe ich nicht eben gesagt, sein Vater hieß Aha? Warum steht denn hier nach allem, was sein Vater David getan hatte? Ich glaube, dass das ausdrücken soll, dass David war ja ein Mann nach dem Herzen Gottes, der wirklich das getan hat, was Gott ihm gesagt hat. Und dieses Herz, das in David geschlagen hat für Gott, das schlug auch in Hiskia. Und wenn wir uns jetzt mal Hiskias Leben angucken mit den ganzen Lebensstationen, die er hat, dann zeigen sich immer wieder diese zwei Grundhaltungen. Einmal sein tiefes Vertrauen in Gott und die Tatsache, dass er alles daran setzte, mit Leidenschaft das zu tun, was Gottes Wille war. Wir gucken uns mal diese zwei Lebenshaltungen ein bisschen näher an. Ich kann jetzt nicht mit euch jede einzelne Situation aus diesem Leben ausführlich besprechen, dann komme ich zu nichts. Deswegen schon an dieser Stelle an euch so dieses Schmankerl, setzt euch zu Hause hin und lest einfach mal nach, was in König Hiskias Leben passiert ist. Und geht da mal so ein bisschen in die Tiefe, ich kann das jetzt nur anreißen. Man kann über Hiskia wahrlich nicht behaupten, dass er es immer nur leicht hatte. Ich meine, kann man sich auch denken, wenn man König ist, dann kommen auch Situationen, die wirklich schwer sind. Und tatsächlich wird uns auch im Leben von König Hiskia von wirklich bedrohlichen Krisenzeiten in seinem Leben erzählt. Und das Faszinierende ist, zu beobachten, wie er mit diesen Krisenzeiten umgeht. Und jedes Mal kommt genau das, was ich eben gesagt habe. Er vertraute Gott, wirklich ein absolut kindliches Vertrauen gegenüber einem Gott, der ihm helfen würde. Ich nenne euch ganz kurz zwei Situationen aus seinem Leben. Das eine ist der Kampf gegen den König der Assyrer, Sanherib, nenne ich ihn jetzt mal. Auch da weiß ich nicht, wie man ihn betont. Es war so, dass dieser König ganz viel Land eingenommen hat. Und König Hiskia hat sich verbündet mit ganz vielen anderen Stämmen und Königen, um diesem König entgegenzutreten und überhaupt irgendeine Macht gegen ihn zu haben. Und da musste aber König Hiskia mit ansehen, wie nach und nach alle seine Verbündeten fielen und das Land an diesen König der Assyrer ging. Und das kann durchaus bedrohlich sein, wenn man sieht, Mensch, also alle die, die mir eigentlich zur Seite stehen sollten, die sind schon längst umgeknickt und ich bin eine der wenigen, der hier noch steht. Und dann schickte auch noch der König Sanherib einen Oberbefehlshaber zu dem Volk Israel und fing an, darüber zu reden, Mensch, also ihr habt ja schon gesehen, was um euch herum passiert, auch ihr werdet dem nicht standhalten können. Und er verspottete das Volk, er verspottete König Hiskia, dass er überhaupt Hoffnung auf einen Gott setzt. Und er sagte das absichtlich so laut, dass das ganze Volk entmutigt werden sollte. Und trotzdem sehen wir in der Reaktion König Hiskias, dass er nicht einen Moment irgendwie wankt oder anfängt, Zweifel zu haben oder sich zurückzieht, sondern er sagt ganz klar, ich vertraue auf Gott. Ich vertraue darauf, dass er meine Stärke ist. Und tatsächlich belohnt Gott dieses Vertrauen. Und in 2. Könige 19 erfahren wir dann, dass ein Engel des Herrn in das Lager von Assur geht und dort in einer Nacht 185.000 Mann sozusagen schlägt, sodass Sanherib zurückfliehen muss. Und später wird er von seinen Söhnen erschlagen. Das heißt, Gott hat gekämpft, ohne dass auch nur König Hiskia irgendetwas hätte selbst in die Hand nehmen müssen. Die zweite Situation, in der wir einfach mitkriegen, wie Hiskia mit bedrohlichen Krisenzeiten umgeht, ist seine Krankheit. Und zwar wird er an einer Stelle in seinem Leben lebensbedrohlich krank. Und es ist deutlich, er muss an dieser Krankheit sterben. Und es ist ganz faszinierend, dieses Gespräch, das er dann mit Gott führt. Und er geht zu Gott und sagt, Gott, ich habe immer getan, was recht war in deinen Augen. Ich bin dir mit Leidenschaft gefolgt. Ich habe dir immer vertraut. Und jetzt sieh doch mein Leben und ich leg dir das hin und ich vertraue dir, dass du mich heilst. Und es wäre ja schon mega übernatürlich gewesen, wenn Gott ihn einfach von einer lebensbedrohlichen Krankheit geheilt hätte. Aber er macht's noch spektakulärer. Er sagt nämlich, dass Hiskia sich ein Zeichen wünschen darf, woran er erkennen wird, dass Gott ihn heilt. Und Hiskia ist da nicht kleinlich, ja? Also er wünscht sich, dass der Schatten an der Sonnenuhr 10 Stufen rückwärts statt vorwärts wandert. Und tatsächlich heilt Gott ihn nicht nur, sondern er setzt auch noch alle Naturgesetze außer Kraft und lässt den Schatten an der Sonnenuhr tatsächlich rückwärts laufen. Das heißt, zwei spektakuläre Dinge, die Hiskia erfahren durfte, weil er dieses tiefe Gottesvertrauen hatte. Ich finde, diese Tatsache, dass er mit Gott so so redet, zeigt auch, wie intensiv seine Beziehung zu ihm ist. Das ist jetzt nicht was Neugewachsenes. Mitten in der Krankheit denkt er, ach, da gibt's ja auch noch einen Gott, an den kann ich mich wenden, sondern da ist eine Vertrautheit, die daraus spricht, die zeigt, dass das für Hiskia ganz normal war, mit Gott in Beziehung zu leben. Ja, das ist der eine Bereich, sein absolutes Gottesvertrauen. Der zweite ist nicht weniger wichtig. Hiskia tut, was in Gottes Augen recht war. Wenn man sich sein Leben anguckt, dann sieht man, dass hier ein Mann handelt, der völlig kompromisslos nach dem Willen Gottes lebt. Und dadurch war er ein großer Revolutionär seiner Zeit. Er hat ganz viele Dinge in seiner Regierungszeit eingesetzt, die wirklich revolutionär waren. Und wir haben ja so das Tolle, wir können jetzt auf das ganze Leben gucken. Hiskia stand da ja mittendrin, aber wir können so über das ganze Leben hinweg gucken und können auch so erahnen, was war eigentlich die Lebensberufung, die Gott diesem König gegeben hat. Und für mich ist das die Wiederherstellung wahrer Anbetung Gottes unter seinem Volk. Alles das, was er getan hat, setzte das an allererster Stelle, dass diese regelmäßige Anbetung Gottes wieder einen Platz hatte unter diesem Volk. Und Hiskias Berufung war jetzt nicht so, dass Gott irgendwann zu ihm kam und sagte, ich möchte, dass du die wahre Anbetung in meinem Volk wieder aufrichtest, sondern tatsächlich bestand das aus vielen einzelnen Stationen, die Gott Hiskia aufs Herz gelegt hat und wo er einfach gehorsam ausführte, was Gott ihm gesagt hatte. Und wenn er das getan hatte, dann folgte der nächste Schritt. Und ich glaube, wir warten oft bei unserer Berufung, bei dem, was wir tun wollen, auf dieses Mega-Ding, ja? Dass Gott kommt und dann spricht er so eine Mega-Berufung aus. Aber auch in unserem Leben ist es oft so, dass Gott uns einzelne Schritte aufs Herz legt und von uns möchte, dass wir genau in diesen Schritten gehorsam sind. Und die kommen uns manchmal total unspektakulär vor und wir denken, ey, ich fühle mich darin, als würde ich gar nicht irgendwie wirklich was bewirken. Aber ich glaube, dass uns oft dieser Überblick fehlt, weil Schritt für Schritt Gott uns in diese Lebensberufung hineinführt, die dann hinterher wie so ein roter Faden ist. Ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht von Leo Bigger, das ich gelesen habe in einem Buch, was er über Esther geschrieben hat. Aber es passt genauso auf Hiskia und es hat mich total berührt. Er sagt nämlich, das ist das Besondere, das Geheimnis dieses alttestamentlichen Buches. Es hilft uns, mitten in den Entwicklungen unseres Lebens Gottes Handschrift den roten Faden zu erkennen, den Gott konstant und leise in unser Leben hineinwebt. Ich finde es total schön beschrieben. Ein roter Faden. Damit meinen wir, da ist ein Zusammenhang. Hier sind nicht viele einzelne Situationen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, sondern ein roter Faden zieht sich durch die Situation und verknüpft sie miteinander. Und ich finde das auch so schön, wie er sagt, das macht Gott konstant und leise. Das sind oft Situationen, die uns gar nicht so wichtig erscheinen. Während wir da drin stecken, sind die für uns vielleicht völlig unspektakulär. Aber trotzdem sind sie durch die Verknüpfung, die Gott ihnen gibt, Teil unserer Geschichte, die Gott in unserem Leben schreibt. Und auch Geschichte, die Gott durch unser Leben in dem Leben anderer schreibt. Das hat mich total berührt. Und deswegen habe ich mir im Urlaub Zeit genommen zu gucken, was waren denn so die kleinen Schritte, wo Hiskia wirklich gehorsam war? Und wie hat sich das Ganze so zu einem Gesamtbild dann geformt? Und da ist mir aufgefallen, dass Hiskia im Wesentlichen zwei Dinge getan hat. Das erste ist, er hat ordentlich aufgeräumt. Und zwar steht gleich in 1. Könige von diesem König, als er anfing mit seiner Regentschaft, war das Erste, was er tat, Gedenksteine und Götzenbilder zertrümmern. Da waren noch etliche Götzenbilder, die übrig waren, vielleicht aus Völkern um sie herum. Und tatsächlich war das Volk durchaus bereit, auch diese Götzenbilder anzubeten. Und eines der Dinge, die Hiskia gleich am Anfang getan hat, ist, diese Götzenbilder zu zertrümmern und zu zerstören, um wirklich Gott allein die Anbetung zu schaffen. Das zweite war, das lässt sich gar nicht so leicht nachvollziehen, er beseitigte die Höhen, steht da. Ich habe erstmal gar nicht verstanden, was das heißen soll. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass er zu einem Berg geht und den langsam abträgt. Deswegen habe ich mal nachgeguckt und das bezieht sich auf 5. Mose. Da hatte Gott nämlich Folgendes zum Volk gesagt: Ihr sollt all die Städten vollständig ausrotten wo die Nationen, die ihr vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben, auf den hohen Bergen, auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum. Ihr sollt die Städte aufsuchen, die der Herr, euer Gott, aus all euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, dass er dort wohne, und dahin sollst du kommen. Ihr dürft es nicht mehr so machen nach allem, wie wir es heute hier tun, dass jeder all das tut, was in seinen Augen recht ist. Ich finde die Formulierung ziemlich interessant. Das heißt, hier wurden Höhen beseitigt, auf denen ursprünglich mal andere Götter angebetet wurden. Und Gott sagt ganz klar, nehmt nicht die gleichen Höhen. Das sind schon tolle Stätten, ja, die sind schon schön vorbereitet, aber die will ich nicht. Ich will, dass ihr die Stätten sucht, an denen ihr mich anbetet, wo ich vorgegeben habe, dass das die sind. Und ihr sollt nicht tun, was in euren Augen recht ist, sondern das, was in meinen Augen recht ist. Das dritte, was er tut, er zerstörte die eherne Schlange. Erinnert ihr euch daran? Die war von Mose einst sozusagen gemacht worden. Und eigentlich könnte man doch denken, warum zerstört er die jetzt? Ich meine, das war ja auch sozusagen ein Mahnmal und ein Andenken an eine Zeit, die für das Volk Israel wirklich von Bedeutung war. Aber mittlerweile war es so, dass diese eherne Schlange im Prinzip angebetet wurde und dass sie nicht mehr erinnerte an das, was Gott getan hatte, sondern man schrieb ihr magische Kräfte zu. Ja, wenn ich da hinkomme und ich bete die an, dann kann die mir was geben. Und auch deswegen hat Hiskia diese eherne Schlange zerstört. Und wenn wir mal gucken, was er getan hat. Er zertrümmerte die Götzenbilder, er beseitigte die alten Stätten, wo andere angebetet wurden, und er zerstörte die Dinge, denen magische Kräfte zugeschrieben wurden. Dann sind das alles Dinge, die er aus dem Weg räumen musste, um überhaupt Platz zu schaffen für die Anbetung Gottes. Und als ich das mir so angeguckt habe, fiel mir automatisch ein, Mensch, das hat auch was mit meinem Leben zu tun. Wenn Gott in meinem Leben der Fokus sein soll und wenn ich ihm die Anbetung geben möchte, dann gibt es sicherlich genauso Bereiche in meinem Leben, wo ich wie Hiskia erstmal aufräumen muss, damit überhaupt ein Platz da ist, um den wahren und einzigen Gott anzubeten. Und ich habe mich gefragt, ich bin diese Dinge durchgegangen, wo sind in meinem Leben Götzen? Ich habe das gerade mit meinen Schülern in der Schule gemacht, 10 Gebote. Die haben null verstanden, was das heißen soll, ja, Götzen. Wir haben dann darüber geredet, was sind deine Zeiträuber? Damit konnten sie mehr anfangen, ja. Wo investierst du ganz viel Zeit oder was brennt dir auf dem Herzen? Was ist zum Beispiel, wenn du 3 Wochen Urlaub in einem fremden Land hattest und du kommst zurück, worauf freust du dich am meisten, weil du es am meisten vermisst hast? Sowas zum Beispiel, ja, also das muss dann nicht immer schlecht sein, aber wofür schlägt unser Herz? Und was nimmt wirklich viel Zeit in unserem Leben in Anspruch? Das weiß jeder selbst oder das kann jeder selbst in seinem Leben schauen. Und ich finde da immer wieder Sachen, ja? Also ich glaube nicht, dass man da einmal irgendwann mal von gefeit ist, ja, dass man Sachen aus dem Weg räumt und dann hat sich das Thema erledigt, sondern immer wieder muss ich mich hinterfragen und gucken, sind mir Dinge wichtiger geworden als Gott? Und die schleichen sich so blöd ein, ja. Und dann heißt es wirklich zu gucken. Was sind alte Höhen? Gibt es sowas vielleicht auch in unserem Leben? Ich traue mich jetzt einfach mal was zu sagen, ja. Wo erklären wir vielleicht Dinge, die eigentlich aus einem falschen religiösen Ursprung kommen, für uns plötzlich als Christen akzeptabel? Ich traue mich jetzt einfach, diese Frage zu stellen. Ich denke da so an fernöstliche Meditationsweisen, die in den Sport hineingekommen sind, fernöstliche Medizin, anthroposophisches Gedankengut von Schulen, auf die wir unsere Kinder schicken. Haben wir das Recht, bestimmte Dinge, die eines anderen Ursprungs sind, irgendwie so zu adaptieren, dass wir sagen, na ja, also wir nehmen das Gute davon sozusagen und den Ursprung vergessen wir mal. Ich stell's einfach mal so in den Raum. Ich glaube, da muss sich jeder selbst hinterfragen. Aber auch ganz allgemein, wo leben wir eigentlich Dinge, wie Gott das hier sagt, die letztendlich in unseren Augen recht sind, aber von denen wir schon, wenn wir ganz ehrlich sind, ahnen, dass sie trotzdem nicht in den Augen Gottes gerecht und recht sind. Ich glaube, dass uns das immer wieder passiert, dass wir solche Grauzonen leben. Die sind dann auch nicht ganz eindeutig. Und ich glaube, da brauchen wir wirklich auch immer wieder den Heiligen Geist, der uns persönlich überführt. Und das sind auch so die Bereiche, wo ich mich nicht an anderen orientieren kann, sondern wo ich wirklich gucken muss, was sagt mir der Heilige Geist? Welche Richtlinien gibt er mir? Wo sagt Gott mir, was in seinen Augen recht ist und was nicht? Und ich glaube, das ist wirklich die größte Herausforderung in unserer Zeit. Denn es gibt immer mehr Bereiche, wo wir als Christen tatsächlich Nein zusagen müssen, wo alle anderen mit Selbstverständlichkeit Ja dazu sagen. Und wir hatten im Urlaub ein ganz intensives Gespräch mit unseren Kindern, wo es gerade darum ging, wo Chris und ich auch gesagt haben, wir zählten in der Schule nie als die Coolen. Warum? Weil wir eben zu ganz vielen Sachen, die zum Coolsein gehörten, Nein sagen mussten aufgrund unseres Glaubens. Und in dieser Herausforderung stehen wir immer mehr. Dieses Gefühl zu haben, wenn ich da jetzt Grenzen setze, wenn ich das nicht mitmache, obwohl ich weiß, dass es in den Augen Gottes nicht recht ist, dann finden andere das irgendwie befremdlich oder dann gelte ich als fanatisch oder seltsam oder abgefahren, ja? Und dann trotzdem aber zu sagen, ich bleibe bei dem, was in Gottes Augen recht ist, egal was die anderen darüber denken mögen, ist eine echte Herausforderung. Und ich glaube nicht nur für Jugendliche, sondern auch für uns als Erwachsene. Ja, und wo sind unsere Ehrenschlangen? Wo tun wir religiöse Handlungen einfach gar nicht mehr, um Gott darin zu suchen oder zu begegnen, sondern weil das einfach angelernte Handlungen sind, von denen wir meinen, die müssen wir tun, um unseren Gott gnädig zu stimmen. Auch da, glaube ich, rutschen wir einfach immer wieder in solche Bereiche, wo wir gar nicht mehr merken, dass das einfach nur noch ein Ritual ist. Wir nehmen mal das Gebet vorm Essen. Ist das bei euch wirklich immer ein lebendiges Gebet, ja? Ein echter Dank in eurem Herzen? Also da muss ich mir echt an die eigene Nase fassen, ne? Das ist irgendwie so, alle sitzen am Tisch, wer betet jetzt eben noch? Und dann sind das immer so die Standardsätze und dann Amen. Und dann wird sich aufs Essen gestürzt. Das nehme ich jetzt mal nur als Beispiel, ja? Es gibt, glaube ich, viele Bereiche in unserem Leben, die ganz schnell einfach zu Handlungen verkommen, wo wir gar nicht mehr Gott drin suchen. Hiskia hat geguckt, wo muss ich aufräumen, was muss ich tun, um überhaupt ein Fundament zu schaffen, um Gottes Anbetung Raum zu geben. Ja, und dann, nach dem Aufräumen hat er aufgebaut. Da hat er dann das geschaffen, was wirklich Raum gibt für Gott. Er hat den Tempel ausgebessert und ihn eingeweiht. Er hat im Tempel die von Gott gegebene Ordnung wiederhergestellt. Er hat zum Beispiel die Leviten wieder ganz klar in ihren Dienst eingesetzt und hat mit ihnen nochmal geguckt, wie ist das eigentlich von Gott vorgegeben worden? Was ist euer Dienst hier? Dann wurde nach langer Zeit unter König Hiskia wieder das Passafest tatsächlich so gefeiert, wie Gott es vorgegeben hatte. Und König Hiskia hat nicht nur auf das Volk Juda geguckt, sondern er hat alle umliegenden Stämme dazu eingeladen und hat gesagt, hier, kommt her, kommt nach Jerusalem, wir wollen ein Passafest nach Gottes Maßgaben feiern. Und er hat dafür gesorgt, dass das Volk wieder beginnt, den regelmäßigen Zehnten und die Opferabgaben für den Tempel zu bringen. Das heißt, auch da hat er genau geguckt, was ist eigentlich das, was Gottes Wille ist? Und davon will ich keinen Deut abweichen. Nicht von den Ordnungen des Tempels, nicht von den Ordnungen des Passafestes, nicht von den Ordnungen der Opfergaben, sondern ich will das tun, was Gott gesagt hat. Und er sorgt so dafür, dass der Anbetung Gottes wieder ein beständiger, regelmäßiger und fester Raum gegeben wird im Leben des Volkes. Und auch bei uns reicht's nicht, wenn wir aufräumen. Also im Zimmer meiner Kinder reicht's nie, wenn sie aufräumen. Das sieht tatsächlich ungefähr eine Stunde danach wieder genauso aus. Ja, also dann muss man tatsächlich auch beginnen, nach dem Aufräumen zu überlegen, wie kann ich diese Ordnung jetzt tatsächlich so füllen, dass sie auch bleibt. Ja, also ich muss ja zugeben, mein Arbeitszimmer ist auch nicht immer ordentlich, David, ne? Muss ich ja mal ehrlich zugeben. Also auch ich muss da ein bisschen üben. Deswegen ist auch für uns die Frage, was in meinem Alltag kann ich an festen Ordnungen oder Zeiten schaffen, die Gott tatsächlich beständig Raum geben in meinem Leben, die ihm beständig die Ehre und Anbetung geben? Denn eins kann ich euch zu 100% sagen, wenn wir das nicht überlegen und wenn wir daran nicht arbeiten, solche beständigen Ordnungen zu schaffen in unserem Leben, dann ist das Erste, was untergeht. Ganz automatisch. Es gibt so viel, was unseren Alltag ausfüllt. So viel, wo wir auch gar nichts für können, was uns auch aufgelegt wird sozusagen. Und wenn wir da keine Nähe zu Gott suchen und Strategien mit ihm erarbeiten, wie kann ich in meinem Leben Zeiten und feste Ordnungen schaffen, dass er Raum in meinem Leben bekommt, dann wird das Erste sein, was verschwindet. Hiskia wusste um seine Identität. Gott ist meine Stärke, mein Fokus. Und er wusste, um seine Lebensberufung. Alles, was er getan hat, hat er mit voller Konzentration und kompromisslos getan, um die alleinige Anbetung Gottes zu suchen. Und ich habe mich gefragt, wie hat er das geschafft? Wie konnte der ständig diese große Leidenschaft haben? Also ich meine, immer wieder was Neues anzupacken, auch gegen Gegenwind. Ja, es war auch nicht so einfach, diese ganzen Tempelsachen aufzurichten. Er hat immer wieder Gegenwind gekriegt, auch als er alle umliegenden Stämme einlud zum Passafest. Die Leute haben ihn verspottet, die haben das abgelehnt und sonst was. Wie konnte er diese große Leidenschaft behalten? Wie konnte er bei Krisenzeiten nicht entmutigt einfach aufgeben? Der Schlüssel zu allem steht in 2. Chronik 31, Vers 21. Da steht: Und bei jedem Werk, das Hiskia im Dienst für das Haus Gottes und im Gesetz und im Gebot begann, um seinen Gott zu suchen, handelte er mit ganzem Herzen. Und er hatte gelingen. Hier stecken zwei Sachen drin und ich glaube, das ist tatsächlich sein Schlüssel gewesen. Er hat beständig seinen Gott gesucht und zwar nicht nur so irgendwie, ja, so nebenbei noch reingeschoben, sondern mit ganzem Herzen. Hier ging es tatsächlich darum, dass er seinen persönlichen Fokus auch auf Gott gelegt hat. Er hat sich nicht nur darum gekümmert, dass ein ganzes Volk wieder anfängt, seinen Fokus auf Gott zu richten, sondern er hat in seinem Leben damit angefangen. Und das war seine Kraftquelle. Ich habe ein Zitat gelesen, das hat mich so richtig getroffen, ja. Und ich finde, es passt ganz gut zu König Hiskia. Das fängt an: Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Hä? Das würden, glaube ich, viele in dieser Welt sagen. Ja, wenn man rumgeht und mal mit seinen Bekannten oder Freunden redet, vielleicht sitzt auch du hier und sagst, ja, kann ich zu 100% unterschreiben. Mein Leben ist gefüllt mit guten Dingen, aber Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Ihr erahnt, dass das Zitat da nicht zu Ende ist. Er ist der Regisseur. Das hat mich richtig getroffen. Ich erinnere mich an Lothar Kraus, der mal hier war. Und der hatte hier so ein Flipchart stehen und hat da so ein Kuchendiagramm gemalt, ja? Mit ganz vielen Tortenstücken und hat in jedes Tortenstück geschrieben: Sport, Arbeit, Gemeinde, was weiß ich. Und dann meinte er, dieser Kuchen ist voll. Ja, jedes Stück ist beschrieben. Und dann kommt Gott in unser Leben und wir fragen uns allen Ernstes, wie sollen wir den denn jetzt noch in den Kuchen quetschen? Ja, wie kriegen wir denn jetzt das hin, dass Gott in unserem Leben eine Rolle spielt? Und auch Lothar Kraus hat mit diesem Kuchendiagramm gesagt, das ist der völlig falsche Ansatz. Es geht nicht darum, Gott nochmal wie so ein extra Kuchenstück da rein zu quetschen, möglichst irgendwie von allen anderen so ein kleines bisschen abzuschneiden, das zusammenquetschen und dann ergibt das nochmal ein neues Kuchenstück. Sondern er füllt den ganzen Kuchen. Ja, also er ist der Regisseur, der da drüber steht und jeden einzelnen anderen Bereich des Kuchens durch und durch beeinflusst. Er soll keine Rolle spielen. Er soll der Regisseur all dessen sein, was in unserem Leben passiert. Das ist ein grandioser Unterschied. Und mir sind in dem Zusammenhang zwei Verse im Urlaub so wichtig geworden, ganz neu, die echt herausfordernd sind. Das eine ist Matthäus 6, Vers 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Lukas 9, Vers 23 und 24 drückt es nochmal anders aus. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwegen, der wird es retten. Das sind doch keine Verse, die wir gerne lesen, oder? Also gerade der aus Lukas, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Oh, also das nenne ich Herausforderung. Ganz ehrlich. Und ich kann verstehen, wenn du hier sitzt und denkst, also das kann ich nicht glauben. Ich habe eine gewisse Selbstverantwortung für mein Leben. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich mache mal das, was Gott will und der guckt dann, was für mich gut ist. Ich weiß, dass ich mal ein Gespräch hatte mit zweien, die mir sehr nahe standen und die haben das genauso gesagt. Die haben zu mir gesagt, Tanja, das ist eine feige Haltung, die du da hast. Einfach alles auf deinen Gott schieben und dir sämtliche Selbstverantwortung ausreden sozusagen. Wobei das ja so gar nicht stimmt. Aber so haben sie es eben dargestellt, ja, dass ich irgendwie einem Gott alles zuschreibe, der sich dann um mein Leben kümmern soll und so ein bisschen so Gott sei mir gnädig, der macht schon, ja. Aber trotzdem wirbelt das ja in uns tatsächlich sowas auf. Es ist ein Vertrauensschritt. Ich investiere mich in das, was Gott mir sagt, und er investiert sich in den Rest. Ich trachte nach seinem Reich mit aller meiner Kraft, aller meiner Leidenschaft, mit allem, was ich zu geben habe, und vertraue darauf, dass er für mich sorgt. Wisst ihr, das sagt die Welt ganz anders, ja? Der amerikanische Psychologe Abraham Maslow, der hat die sogenannte Bedürfnispyramide erstellt. Die kennen bestimmt ganz viele von euch. Die ist nämlich gang und gäbe. Ja, da sieht man dann so eine Pyramide, und dann sind da diese ganzen Grundbedürfnisse, die wir haben, angefangen von Schlaf, Essen, was weiß ich, so was man sonst so an Grundbedürfnissen hat, das steigert sich dann über soziale Grundbedürfnisse wie Annahme, Wertschätzung, Liebe und so. Und ganz oben in dieser Pyramide, da ist noch so ein Miniraum für Selbstverwirklichung und spirituelle Bedürfnisse. Und Maslow oder wie auch immer man ihn nennen möchte, der sagt, es müssen erstmal alle unteren Grundbedürfnisse ausgefüllt sein, und wenn das stimmt, dann habe ich Kapazität und Raum in mir, um mich wirklich um diese spirituellen Dinge zu kümmern und auch da Grundbedürfnisse zu füllen. Und was macht Gott jetzt, wenn er sagt, trachtet zuerst nach meinem Reich, alles andere wird euch hinzugetan? Der dreht die Pyramide komplett um. Gott sagt, kümmere dich zuallererst um das, was ich dir sage, um das, was ich in dein Herz lege, um das, was ich dir an Visionen und Berufung gebe. Und alles andere, was in dieser Pyramide ist, sei es, ob du Nahrung hast, ob du einen Job hast, ob du was auch immer, ja, was man da braucht, Gesundheit und sonst was, um alles andere kümmere ich mich. Puh. Aber wisst ihr was, wenn ihr daran Zweifel habt, gucken wir nochmal kurz zu Hiskia. Hat Gott das wirklich so gemacht? Also wir haben ja schon gesehen, er hat sich wirklich intensiv um das gekümmert, was Gott getan hat. Jetzt schaut mal her. 2. Könige 18, Vers 7. Und der Herr war mit Hiskia. In allem, wozu er auszog, hatte er Erfolg. 2. Chronik 32, Vers 23. Und der König war seitdem hoch angesehen in den Augen aller Nationen. 2. Chronik 32, Vers 30. Denn Gott gab ihm ein sehr großes Vermögen. Erfolg, hohes Ansehen, Vermögen. Sind das nicht die Dinge, in die wir so viel Kraft investieren? Frag dich doch mal, wo sind in unserem Alltag die Dinge, die wir investieren, um diese drei Sachen zu kriegen? Also pack mir auch hier wieder an die eigene Nase, ne? Also das sind jetzt durchaus, gut, großes Vermögen wäre jetzt nicht so mein erstes Ziel, worum ich trachte, aber so, also Anerkennung, Wertschätzung und so ist mir schon wichtig. Dass ich gelingen habe in dem, was ich tue, finde ich auch nicht schlecht, ja? Also Misserfolg ist nicht so angenehm. Das Faszinierende ist, Hiskia hat in keinen dieser Bereiche Kraft investiert. Er hat nicht sein Vermögen zusammengescheffelt. Er hat nicht alles Mögliche versucht, um hoch angesehen zu sein bei den anderen Königen. Er hat das getan, was Gott ihm gezeigt hat, und Gott hat ihm diese Sachen hinzugeschenkt. Jetzt könnte man sagen, ach, okay, du predigst hier dieses Wohlstandsevangelium, ja? Nein, möchte ich nicht. Ich möchte aber sagen, dass ich dem vertraue, was Gott sagt. Wenn ich gehorsam bin in den Schritten, die er mir zeigt, dann wird es mir an nichts mangeln. Da bin ich sicher. Das heißt nicht, dass ich Milliardär werde, das heißt nicht, dass ich einen Porsche fahren kann oder was auch immer du dir vorstellst, aber ich werde keinen Mangel erleben. Es gab eine Situation bei mir, wo ich mich echt herausgefordert gefühlt habe. Das war eigentlich nur eine Kleinigkeit, ja, aber das sind so diese Kleinigkeiten, wo wir immer wieder uns herausfordern lassen müssen. Und zwar es ist im Sommer immer so, also vor den Sommerferien ist meine größte Arbeitszeit. Da kommt ganz viel zusammen, was Klasse und Zeugnis und so ist. Das ist wirklich, also da geht's rasant ab und alle meine Tage sind zum Bersten voll. Das heißt, ich purzle wirklich in die Ferien rein und lieg dann erstmal brach so ungefähr und freue mich auf Erholung. Und jetzt war letztes Jahr die Frage im Raum von Chris und mir, ob wir eine Woche unserer Ferien in die Sommerbibelschule nach Bad Gandersheim gehen. Und ehrlich gesagt hat sich alles in mir dagegen gesträubt. Ich dachte, nee, Das ist mein Urlaub. Also ich möchte mal einfach entspannen, irgendwo am Meer liegen, Sonne, ja. Und dann in Bad Gandersheim, und ich muss dazu sagen, Konferenzen fallen mir echt schwer. Viele Leute immer umgeben von anderen. Ich bin dann total schnell reizüberflutet. Ja, also ich mache das echt ungern, Konferenzen. Und dann auch noch in meiner wohlverdienten Ferienzeit. Also es fiel mir echt schwer. Wir haben uns dann aber trotzdem dafür entschieden. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, das war existenziell wichtig. Da war eine Predigtreihe von Ingolf Elzel und da saß jedes Thema für die Zeit, die danach kam. Das konnte ich in der Woche noch nicht so genau erahnen, aber es hat mich wirklich durch Monate, die danach kamen, absolut hindurchgetragen. Und ich konnte sehen, wenn ich bereit bin, tatsächlich Gott entgegenzukommen, wenn er mir was aufs Herz legt, dann brauche ich keine Angst zu haben. Dann stillt er auch Mangel, von dem ich vorher noch gar nicht wusste, dass ich ihn kriegen würde. Zum Abschluss noch. Hiskia hat nicht nur selbst Segen erfahren, sondern durch seinen Lebensstil hat er auch ein ganzes Volk gesegnet. 2. Chronik 32, Vers 22. So rettete der Herr Hiskia und die Bewohner von Jerusalem aus der Hand Sanheribs und aus der Hand aller Feinde und er gab ihnen Ruhe ringsumher. 2. Chronik 31, Vers 10. Seitdem man angefangen hat, das Hebopfer in das Haus des Herrn zu bringen, haben wir gegessen und sind satt geworden und haben viel übrig behalten, denn der Herr hat sein Volk gesegnet. 2. Chronik 30, Vers 26 und 27. Und es war große Freude in Jerusalem. Und die Priester, die Leviten, standen auf und segneten das Volk. Und ihre Stimme wurde erhört und ihr Gebet kam zu seiner heiligen Wohnung in den Himmeln. Gott hat nicht nur Hiskia gesegnet durch seinen Lebensstil, durch das, was er bereit war zu tun, sondern er hat ein ganzes Volk gesegnet. Ist das nicht genial? Wenn wir dem nachgehen, was Gott an kleinen Schritten in unser Leben legt, dann hat das Auswirkungen auch auf das Leben anderer. Und ich muss euch sagen, ich wurde in meinem Leben, was meinen Beruf angeht, noch nie so gesegnet wie in diesem Jahr. Ich hatte jetzt 4 Jahre lang eine Klasse und es fällt mir echt emotional super schwer, diese Klassen abzugeben, weil ich 4 Jahre mit ihnen ganz nah zusammen war und man wächst zusammen. Und das ist wirklich schwierig. Und diesmal haben sich die Kinder und die Eltern überlegt, dass sie mir so ein großes Glas schenken. Also es war so ein Riesenglas, da haben sie auch was eingraviert sozusagen für mich. Und da rein haben sie ganz viele Botschaften geschrieben an mich. Und zwar nicht nur die Kinder, so eine Abschiedsbotschaft, sondern auch die Eltern. So was habe ich noch nie gekriegt. Ja, also als Lehrer kriegt man eigentlich in der Regel nur Ärger, wenn man mit Eltern zu tun hat. Ja, also wenn man was falsch gemacht hat als Lehrer, hat man ganz schnell die Eltern auf der Matte, ja. Aber da waren jetzt keine Beschwerdebriefe drin, sondern da haben ganz viele Eltern und Kinder ausgedrückt, was sie in den 4 Jahren von mir mitbekommen haben. Leute, also ich konnte es gar nicht auf einmal lesen. Ich habe mir das aufgeteilt, ja, immer 2 pro Tag. Es fiel mir schwer, aber dadurch konnte ich das schön strecken. Ich wurde so gesegnet. Ich habe mal vor langer Zeit zu Gott gesagt, ey, habe ich überhaupt Einfluss in der Schule? Du sagst immer, das ist Teil meiner Berufung. Was kann ich da überhaupt schon weitergeben und so? Und ich habe so gesagt, Jesus, hilf mir doch mal, öffne mir doch mal die Augen und zeig mir, was ich zu geben habe. Ich glaube, das war die Antwort auf dieses Gebet. Ich habe so viele Tränen geweint, also Tränen der Rührung, ja. Da standen Sachen drin, die haben mich zutiefst bewegt und mehrere Eltern schrieben immer den Bezug zum Christlichen dann, um es mal christlich auszudrücken. Sie haben meinem Kind ganz viel Liebe mitgegeben und solche Sachen. Also da ist tatsächlich was rübergekommen. Ich war davon so gesegnet. Und das Coole ist, ich weiß jetzt, ich habe tatsächlich durch das bisschen, was ich immer gebe, wo ich das Gefühl habe, das ist gar nichts, habe ich das Leben anderer segnen können. Und das ist genau das, was Gott will. Er will, dass wir das tun, was er uns sagt. Und er segnet uns mit all dem, was da noch dazu kommt. Und er segnet andere durch uns. Jetzt habe ich 40 Minuten gepredigt. Jetzt muss ich dringend aufhören. Ich möchte aber euch trotzdem sagen, dass ich jetzt einen ganz wesentlichen Teil von König Hiskia ausgelassen habe. Ich habe nämlich jetzt nur das Positive von ihm erwähnt. Es gibt nämlich jetzt noch einen entscheidenden Wendepunkt in seinem Leben. Und auch da könnte man jetzt ganz viel zu sagen. Ich würde am liebsten noch eine Predigt darüber halten. Ja, also, ich möchte euch aber trotzdem sagen, man kann seinen Fokus so schnell verlieren. Ja, so viel muss ich jetzt noch kurz sagen. Hiskia hat leider diesen diesen genialen Fokus, der so viel Segen in sein Leben und auch so viel Segen in das Volk Gottes gebracht hat, an einer bestimmten Stelle seines Lebens komplett verloren. Und er hat dann auch Buße darüber getan, aber man merkt halt bei all dem, was danach kommt, dass er diesen Fokus nie wieder so richtig gefunden hat. Ja, und Gott lässt das zu. 2. Chronik 32, Vers 31 steht, da ließ Gott ihn allein, um ihn zu prüfen, damit er alles erkannte, was in seinem Herzen war. Und ich glaube, dieser Gefahr sind wir alle ausgesetzt. In unserem Herzen wachsen so schnell Dinge heran, die Gott im Wege stehen. Und das Doofe daran ist, dass die so schleichend heranwachsen und dass wir sie oft nicht wahrnehmen. Und deswegen glaube ich, dass Gott Situationen in unserem Leben zulässt, um uns zu offenbaren, was in unserem Herzen ist. Darüber könnte ich jetzt eine Ewigkeitspredigt machen. Ich gebe es euch mal weiter. Auch Menschen schickt er in unser Leben, die uns richtig aufregen. Aber oft tut er das, um uns Herzenshaltungen zu offenbaren, die uns einfach nicht bewusst sind, die uns aber trennen von ihm. Tja, und dann steht in 2. Chronik 32, Vers 25 über Hiskia. Hiskia vergalt nicht die Wohltat, die an ihm erwiesen worden war, nämlich die Heilung von seiner Krankheit, denn sein Herz wurde hochmütig. Und Hochmut ist das Bauen auf seine eigene Stärke, seine Macht, sein Ansehen. Der Teufel hat es tatsächlich geschafft, Hiskias Lebensberufung, Anbetung Gottes, komplett umzudrehen in Selbstverherrlichung. Und Hiskia war es ganz wichtig, angesehen zu sein bei anderen und Reichtum präsentieren zu können, Verbündete unter Menschen zu haben, weil es sein Vertrauen auf Gott verloren hat. Und ich hole hier schon mal den Stefan mit seinem Team wieder nach vorne. Ich habe auch einen Liedwunsch, nämlich aus der Tiefe meines Herzens. Geht das? Ja, weil ich finde, dass es total trifft. Nimm dieses Lied mal, sing mal bewusst nicht mit. Lass die da vorne mal singen, die machen das richtig toll, ja? Und mach mal einen sogenannten Sommerferienputz. Wir machen ja sonst immer Frühjahrsputz, ja? Jetzt machen wir einen Sommerferienputz. Mach doch mal die Bestandsaufnahme während des Liedes. Wo liegt eigentlich dein Fokus in deinem Leben? Wo steckst du deine gesamte Leidenschaft und Energie rein? Ist das wirklich Gott? Was sind Dinge, wo du merkst, die stehen dir ganz bewusst im Weg? Wo musst du Dinge ausräumen? Wo musst du Gott überhaupt Raum geben, feste Ordnung in deinem Leben schaffen, feste Zeiten installieren, neben dem Gottesdienst? Und wo gilt es, wachsam zu sein, deinen Fokus zu behalten, den du vielleicht lange mit Leidenschaft verfolgt hast, aber wo du jetzt merkst, Mensch, meine Leidenschaft fehlt total. Ich möchte noch mit uns beten und dann nimm dir kurz die Zeit, dass Gott zu dir reden kann. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du nicht Leidenschaft von uns forderst und selbst gleichgültig bist, sondern wir haben es mit einem leidenschaftlich liebenden Gott zu tun. Jesus, eben wurde das nochmal so klar, auch in dem Bild von Dieter, mit welcher Leidenschaft du dein Leben gegeben hast für uns. Und ich danke dir dafür, dass wir von dieser Leidenschaft zehren dürfen in der Beziehung zu dir, dass du auch von uns keine Pflichterfüllung möchtest oder reiner Gehorsam, weil du unser Chef bist, sondern du suchst die liebevolle Beziehung zu uns. Und du möchtest uns mit deiner Leidenschaft erfassen, dass sie auch zu unserer Leidenschaft wird. Das, was dein Herz ist, willst du, dass es unser Herz ist. Vater, und ich bete wirklich von ganzem Herzen, dass du mit deinem Heiligen Geist immer wieder kommst und dass du unser Herz durchleuchtest und erforscht und dass du uns offenbarst, wo Dinge wirklich uns daran hindern, diesen Fokus in unserem Leben zu behalten und dir die wahre Anbetung zu geben. Danke, dass du jetzt hier bist und dass du sprichst, dass du ein redender Gott bist. Und Heiliger Geist, wir beten wirklich, dass du uns Dinge offenbarst, die wir praktisch machen können, dass das nicht im leeren Raum verpufft, sondern dass du uns Anhaltspunkte gibst, wo wir wirklich den nächsten Schritt gehen können. Und ich danke dir, dass du dich segnend dazu stellst. Amen.